Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Manchmal klingt es so, als würden wir eine Sendung für uns selbst machen. Heute ist so eine Sendung, denn immer mehr Senioren gehen online, aber dazu gleich mehr.
Aber wir sprechen über richtige Senioren. Wir gehören doch noch gar nicht zu der Altersgruppe.
Also ich bin keine Seniorita, ich bin auch ein Senior.
Ah ja.
Also jetzt müssen wir aber erstmal begrüßen. Ne? Also wir begrüßen alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer, die sich jetzt wieder eingefunden haben, um entweder mit Ohrstöpseln, mit Kopfhörer oder über Lautsprecher unsere Sendung zu hören.
Die begrüße ich auch und natürlich auch alle Seniorinnen und Senioren, denn für die ist diese Sendung zum Teil ganz speziell gemacht. Und den Heinz Schmitz, der ist bei uns im Studio.
Ja, hallo.
Das war also eine gute Idee, die du da hattest da jetzt mit. Denn jeder dritte Deutsche von 65 bis 74 Jahren nutzt das Internet. Ich nutze es auch schon lange, seit 1995.
Vorher war es recht schwierig.
94, 93, so etwas in der Richtung, da ging es los.
Also 95 kam man richtig rein, da gab es noch den Mosaik-Browser, da ging es dann erstmal so richtig los. Und danach ist es ja wirklich explodiert.
Und ich war ja damals noch beim WDR, da muss ich wirklich dazu sagen, wir hatten eine 64-Kilobit-Leitung nach Ports zu dem Provider. Der ganze WDR. 64 Kilobit, also ein halbes ISDN-Leitung schon. Und es war nie besetzt, das ging wunderbar im Grunde genommen.
Weil du wahrscheinlich der einzige User warst.
Man hatte auch ganz andere Gefühle zur Geschwindigkeit.
Ihr seid schon mitten im Thema
mitten drin. Im Thema,
ich wollte eigentlich noch sagen, dass wir dann auch noch ein Gespräch haben, heute mit Dr. Erich Tilinski von Alcatel-Lucent, zum Thema LTE, Long-Term Evolution. Weißt du eigentlich, was das ist?
Ja, ich finde diese Abkürzungen in letzter Zeit, die gehen alle ein bisschen daneben da. Das ist LTE, das soll also das nächste Netz werden von uns. Also D-Netz, B-Netz, A-Netz, C-Netz wäre eigentlich ein E-Netz?
Nee,
der
E-Netz. E haben wir ja auch schon. F-Netz. Futternetz oder so.
Also Long-Term Evolution, man muss sich die Abkürzung, muss man sich merken.
F für fast schnell.
Ja. Ja, also das wird dann das Thema, aber jetzt habt ihr schon angefangen und jetzt sollten wir auch mit dem Heinz Schmitz beginnen, denn wir sind alle quasi an der Schwelle zu den Leuten, die du als Senioren bezeichnest.
Weil der hat noch ein bisschen länger, ne?
Ja, mit den nicht nur ich, sondern geht zurück auf ein paar Zahlen, die Bitkom mal rausgefunden hat. Es ist also wirklich so, dass im letzten Jahr sich die Anzahl der älteren Mitbürger, sagen wir, also die über 50 sind oder über 55 sind, mehr als verdreifacht hat, die online arbeiten. Der Wolfgang Back hat es eben gesagt, jeder Dritte von 65 bis 74 ist heute online. Von den 55 bis 64 sind 60% und die über 65 sind immerhin schon 30%.
Das hat sich unheimlich entwickelt, denn das war am Anfang, ich kann mich entsinnen, da war überhaupt kein Senior online. Da gab es ganz wenige.
Ja, es gibt interessante Einstiegsszenarien. Aus meinem eigenen Bekanntenkreis weiß ich, dass die meisten online kommen, weil dann der Enkel sagt, du Opa, ich schicke dir jetzt mal das Bild als E-Mail. Oder Oma, wenn ich unterwegs bin, schicke ich dir eine E-Mail. Und dann wird denn die betroffene Oma oder der betroffene Opa wird dann plötzlich ganz hektisch und muss dann jetzt plötzlich die Wünsche des Enkel erfüllen und muss einen Rechner haben.
Und dann wird auch viel geskypt. Also mit Bild, Oma, Enkel, das passiert schon. Und vor allen Dingen, wenn der Enkel dann in Amerika studiert.
Ne? Und tolle Idee. Dann kommt auch Videokonferenz und sowas dazu. Ja. Also das, was früher wieder Videokonferenzsysteme waren. Schade ist, dass wir eine recht schlechte Ausbildungssituation an sich haben. Die viele ich muss schon fast sagen, in unserer Altersgruppe, die verweigern sich der Technik weiterhin, obwohl sie die Vorteile an sich schätzen könnten. Ein Einstiegsszenario habe ich übrigens noch vergessen soeben. Das ist Reisen. Ich kenne also ein paar aus meinem Bekanntenkreis, wieder aus eigener Erfahrung, die sind ans Internet durchs Reisen gekommen. Die wollen online buchen. Die wollen online Flüge buchen.
Ja,
die wollen
nicht ins
Reisebüro laufen.
Alles.
Ja, die haben also dann Zeit, haben auch eventuell ein bisschen Geld und möchten dann gerne mal in ein exotisches Land fahren. und gehen dann ins Internet, um sich vorher zu informieren. Also nicht mehr in die Buchhandlung, um Bärdecker zu kaufen, sondern sie gehen ins Internet und buchen dann auch Internet nutzen das.
Es gibt ja auch viele Dinge, die gehen gar nicht mehr ohne Internet.
Ja, klar. Dann gibt es noch was anderes. Facebook meldet zum Beispiel, dass mittlerweile von den 4,3 Millionen Mitgliedern, die sie in Deutschland haben, 120.000 über 50 Jahre alt sind. Oder es gibt dieses Feierabend.de, das hat 150.000 Mitglieder, obwohl das etwas anders organisiert ist. Das ist eher als Kommunikationsplattform gedacht und hinterher trifft man sich dann im wirklichen Leben. Es gibt also lokale Gruppen, die treffen sich dann zu einem Stammtisch oder die treffen sich zu einer Wanderung oder zu Reisen oder sowas. An sich ist erstaunlich, dass auch von den Geschäftsleuten das nicht richtig erkannt ist, dass das ein Riesenmarkt ist. Wir kennen zum Beispiel seit Jahren versucht, Max Schautzer seinen Sender für die zweite Lebenshälfte zu etablieren, hat damit Schwierigkeiten. Er ist sehr, sehr aktiv. Er hat Schwierigkeiten, im Prinzip Investoren zu finden, weil keiner die Potenziale sieht, die dahinter sind. Mhm. Dabei ist das ein genial einfaches Geschäftsmodell.
Vielleicht sollten wir uns mal mit ihm unterhalten, dann machen wir die Computerecke da auf dem Sender.
Wenn der dann
für läuft, Senioren, gerne.
Ja, klar. Sondern.
Oder für die Kiddies.
Ja, das ist ja der Sender für die zweite Lebenshälfte, wie er es formuliert. Aber wenn man sieht, das Geschäftsmodell ist relativ einfach. Der sagt, die Älteren landen, die Privatsender wollen die Älteren nicht haben. Die Öffentlich-Rechtlichen, da landen die üblicherweise, da gibt es sehr, sehr gute Programme. Aber die dürfen nach 20 Uhr keine Werbung mehr senden.
Ja, ja.
Also wenn ich als Luxusgüterhersteller, dass die Älteren kaufen werthaltigere Produkte, habe ich nach 20 Uhr keine Möglichkeit mehr, meine Klientel zu erreichen. Und die Plattform möchte er an sich bieten.
Ja, also diese 19 bis 49, die so RTL und Sat.1 da immer vorschieben, die müssen doch auch irgendwie neben der Kappe sein, denn die Werbung will doch an das Geld der Leute heran. Und
ja, die Werbeagenturen haben ein Problem.
Sind die älteren Leute doch die dieses Geld haben.
Ja, haben sie auch. Aber die Werbeagenturen haben ein Problem. Die haben alle Artdirektoren, die über 30 sind, rausgeschmissen. Und die Jüngeren können, die erreichen die Zielgruppe nicht mehr.
Die können sich gar nicht vorstellen, dass einer 60 wird.
Ja, gut, da muss natürlich umgedacht werden. Und auch die ganze Sprache, die dort gesprochen wird, die finde ich ja so grausam. Man spricht also von hohen 10 Grad und von niedrigen 4 Grad. Und es gibt nur 4 Grad. Die sind nicht hoch, die sind nicht niedrig. Man spricht von schnellen 180 Stundenkilometern. Ja. Und lauter so einen Quatsch. Also es wird immer noch einer draufgesetzt. Ja. Superlativ ist der normale Umgangston. Aber man verwässert und verunsichert die Leute damit in der Sprache. Man weiß gar nicht mehr, was meinen die eigentlich. Ja. Aber das war jetzt ein Ausflug, der gehört
gar nicht. Wenn man Fernsehen macht, auch eine andere Bildsprache. Junge Leute haben gern schnelle Schnitte, ältere haben gern langsame Schnitte, um auch das auf sich wirken zu lassen.
Aber es wird nicht mehr real dargestellt. Nein. Auch das, was für junge Leute ist, wenn ich da irgendwo zwischendrin, da geht jemand oder er baut irgendetwas auf und dann wird das gerafft, so dass ich gar nicht mehr sehen kann, wie schnell ging das, wie hat er es aufgebaut, welche Probleme waren das. Ich halte das alles für doof, aber egal. Die Senioren werden immer stärker. Wir werden irgendwann mit zu dieser Gruppe gehören. Das heißt, du gehörst schon dazu, ich noch lange nicht.
Ja, klar.
Und diese Gruppe, jetzt sag mir doch mal, Heinz, wie stehen wir in Deutschland denn eigentlich da? Wenn die Senioren tatsächlich immer mehr im Internet zu tun haben, sind wir Deutschen da führend oder?
Nein. Führend sind die Skandinavier, wie so oft, die Schweden und Dänen mit 69% in Schweden, Norweger. 66% in Niederlande, 62% in Dänemark, bei uns 45%. Wenn man weiter nach Süden geht, Griechenland 7% und Ostblock, Rumänien 4%, Bulgarien 8%, liegt natürlich auch da an der Infrastruktur. Vielleicht haben wir jetzt ja mit unserem Aufruf oder mit unserem Beitrag so ein bisschen Leute dazu animiert, auch wirklich mal ins Internet zu gehen. Ein bisschen sollten die aufpassen, was sie machen, wie sie ihren Zugang machen. Also kein Modem mehr, wie wir es dann in den 90er Jahren hatten, sondern entweder DSL oder Wolfgang Bock, was du gemacht hast mit deinem UMTS-Stick. Du bist überall im Internet verfügbar. Ja,
nicht nur ich, das grassiert ganz schön.
Ja, ich nehme dich jetzt einfach als Beispiel, gut, weil du gerade hier sitzt, die anderen sitzen nicht hier. Du kannst ein kluger Kerl. Du kannst fast überall ins Internet, überall da, wo UMTS oder GSM ist, kannst du ins Internet rein, bist also nicht auf deine Wohnung angewiesen.
Ja, nur das hört sehr schnell auf, wenn ich ein bisschen aus den Erfahrungen rede. Wenn ich hier aus Köln rausfahre, ist es vorbei. Dann habe ich nichts mehr mit HSDPA und so, dann geht sie runter auf Edge. Und da sind wir sowas von verwöhnt in letzter Zeit. Du glaubst es ja gar nicht. Wenn du auf eine Seite mit ein bisschen Grafik wartest über Edge, dann sagst du, mein Gott, na mal, kommt das denn heute noch oder muss ich doch bis morgen warten? Wir sind sehr, sehr, sehr verwöhnt.
Dann kommt zu uns ins obere Bergische, dass sie
abdecken. Während hier besser. In Köln, in der Innenstadt und so, habe ich schon mal 5,2 Megabit pro Sekunde gehabt. Immerhin. Ja. Ansonsten aber so mit 1,5 muss man auch zufrieden sein.
Also die anderen Möglichkeiten sind eben DSL, Kabelfernsehen.
Genau.
Da muss man schauen, was einfach kostengünstig ist, was man machen kann.
Was können die Sensoren denn jetzt mitnehmen aus dieser Sendung? Wo können die Informationen herbekommen, wenn sie jetzt einsteigen wollen? Wo können sie ihre Informationen, Schulungen zum Beispiel, bekommen? Kostet das was? Gibt es sowas kostenlos? Und wie fangen die an?
Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt Seniorenvereinigungen, die über die BAXO organisiert sind, die sowas anbieten. BAXO ist so eine Bundesorganisation. Dann sind vielfach Volkshochschulen, die sowas anbieten. Als Einsteigen immer zu empfehlen, ob es sowas gibt. Dann gibt es natürlich die Ressourcen in der Familie. Wenn es nicht zu sehr nervt, kann man auch den Sohn, Tochter, Enkel fragen, ob die einem weiterhelfen, vor allen Dingen bei der Auswahl der Hardware und Software, die man dann nimmt. Wenn man denn mal im Internet ist, gibt es sehr, sehr viele, unendlich viele Angebote. Schön ist immer wieder YouTube. Da gibt es immer schöne Lehrvideos, wie man was machen kann. Es gibt aber auch andere, auch über diese Seniorennetze hier, also feierabend.de oder silversurfer.de. Die haben auch Hilfsangebote, haben Erklärungen drin, die haben Wörterbücher drin. Wenn man also einmal drin ist, findet man unendlich viele Informationen. Man muss sich bloß ein ganz klein wenig drum kümmern. Und Google ist eine Suchmaschine, die liefert das dann sehr schnell.
Nur du musst erstmal ins Internet hineinkommen, bevor deswegen, du das Internet nutzen kannst.
Deswegen in der Familie suchen oder...
Also es kommt eine Stufe, die muss doch noch erklärt werden. Wie komme ich da rein? Das muss man sich erlesen.
Ja, oder eben Volkshochschule oder Kurse suchen. Und dann sollte man darauf achten, dass man die Hardware nicht einfach zu groß kauft. Man braucht keinen High-End-Spielerechner, wenn man nur ein bisschen Internet surfen will oder E-Mail machen will. Und was wichtig ist, was wir immer wieder sagen, nicht an Sicherheitssoftware sparen. Es kostet zwar ein paar Mark, einen guten Antivirenscanner als zu abonnieren, damit er auch immer aktualisiert wird.
Es gibt auch kostenlose, die nicht schlecht sind.
Ja, sicher, die gibt's auch.
Auch von den bekannten Herstellern gibt es freie Versionen, Versuchsversionen und sowas.
Die professionellen Versionen sind in der Regel noch ein bisschen ausgefeilter. Die haben gerade dann mit Intrusion Detection, also Angriffserkennung aus dem Internet, sind die etwas besser als die freien. Obwohl die freien sind auch haben auch schon eine sehr hohe Qualität. Ja, und dann eben diese üblichen Sachen, fremden E-Mails, Misstrauen, wenn man Internet-Shopping macht, nicht auf jedes Angebot reinfallen, das gemacht wird. Es gibt seriöse Anbieter, die meist auch bekannt sind. Man kann auch in den Foren nachsehen, ob der Anbieter seriös ist.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die Informationen von anderen im Internet nutzt und nicht irgendetwas macht.
Heinz, gibt es eigentlich auch Podcasts, die irgendwie dahin führen? Vielleicht sollten wir da einen schnell machen.
Das wäre vielleicht
wir noch bringen eine Idee. Die Silberlocken ins Internet.
Allerdings müssen die ja schon mal im Internet sein, um den Podcast dann zu hören.
Das ist das Problem, was ich eben gesagt habe, ja.
Aber dann können wir vielleicht die Sachen auf USB-Stick verteilen.
Die schmeißen wir dann auf dem Parkplatz.
Das war ein Thema von einer anderen Sendung.
Ja. Klingt also auf jeden Fall gut und ich bin ja nun Senior und ich kann natürlich mit Erfahrungen reden. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen, dass ich kein Internet habe.
Also ich weiß es auch von den Erfahrungen aus dem Bekanntenkreis, von denen ich es eben erzählte, dass die einmal angefangen haben damit, dass die nicht mehr davon loskommen, dass das bei denen Teil des Alltags ist. Die nutzen es vielleicht nicht so intensiv wie wir, aber es ist Teil des Alltags, ist Teil des Kommunikationsprozesses und Teil auch des Geschäftslebens.
Ja, und künftig nicht mehr wegzudenken, auch für unsere älteren Mitbürger. Danke, Heinz.
Bitte.
Wolfgang, wir haben ja nun wirklich mit vielen, vielen Abkürzungen zu tun. Es hat ja mal angefangen bei uns im Mobilfunknetz nach dem analogen Netz mit GSM. Dann kamen wir auf GPRS, dann kam Edge, dann kam UMTS, das, was ja heute noch gar nicht überall verfügbar ist.
Dann HSDPA.
HSPA eigentlich.
Ja, und das Ganze noch mit SUH als Update und so.
Und jetzt sind wir im Bereich 4G LTE angekommen. Mhm. Weißt du eigentlich, was das heißt,
dieses LTE? LTE heißt Long Term Evolution und ich habe immer spaßhaft gesagt, es wird länger dauern, bis es kommt. Long-Term Evolution.
Aber es ist da und genau zu diesem Thema haben wir einen Gesprächspartner von Alcatel-Lucent in der Telefonleitung, Herrn Dr. Erich Zielinski. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag von meiner Seite.
Wir haben bisher alles richtig gesagt, oder?
Ja, perfekt.
Ich habe übrigens um den Hals so eine rosafarbene Schnur hängen und da hängt ein 3G-Stick dran. Also soweit sind wir auch schon fortgeschritten.
Ja. Und es wird so sein, dass auch die ersten 4G-LTE-Endgeräte ein ähnliches Format haben werden. Es werden Datenstick sein. Genau gesagt USB-Datensticks, die Sie genauso verwenden können wie jetzt 3G-Datensticks.
Gibt es auch noch eine SIM dazu dann?
Ich denke nicht, dass wir da eine neue LTE-SIM-Karte dafür brauchen.
Wenn wir jetzt mal versuchen, so ein bisschen dahinter zu gucken. Also es gibt einen Begriff, der geistert um die Welt und das ist digitale Dividende. Die hängt ja mit LTE zusammen. Wie hängt die genau damit zusammen?
Der Zusammenhang mit LTE ist relativ einfach. Die digitale Dividende bezieht sich auf einen Frequenzbereich, der von 800 bis ungefähr 860 MHz reicht. Dieser Frequenzbereich wird frei durch das Abschalten von analogen TV-Kanälen. Und dieser Bereich soll für LTE-Anwendungen eingesetzt werden. Und LTE-Anwendungen in diesem Fall bedeutet, wir wollen LTE nutzen, um die weißen Flecken auf der Landkarte in Deutschland zu bereinigen.
Also ländliche Gebiete vor allen Dingen. Ne?
Ja, genau, das sind die ländlichen Gebiete, die im Moment ökonomisch noch keinen High-Speed-Internet-Zugang haben. Vielleicht, weil sich einfach der DSL-Abstand zu groß ist, um die Bandbreite nicht zur Verfügung zu stellen oder weil einfach es noch zu teuer ist, die Glasfaser dann in die ländlichen Gebiete und in jeden Bauernhof zu bringen.
Und das 3G, ist das eigentlich geplant, auf die ländlichen Gebiete auszudehnen, also UMTS?
UMTS ist jetzt hauptsächlich in den Ballungsgebieten ausgerollt worden. Auch natürlich vor dem Hintergrund, dass es ökonomische Randbedingungen gibt, dass eine bestimmte Abdeckung der Bevölkerungszahl gemäß Regulator erfolgen musste. Und das lässt sich natürlich am besten in den dicht besiedelten Gebieten erreichen und nicht auf
flachen. Ja, klar, ja. Die Kupferadern, die jetzt überall in der Erde liegen und über die wir unsere Festnetzanschlüsse bekommen, also auch die Datenanschlüsse, die haben eine relativ hohe Dämpfung. Und wenn diese Dämpfung ein bestimmtes Maß überschreitet, was durch die Entfernung von den letzten Verstärker, von der letzten Verteilstation abhängig ist, dann geht die Geschwindigkeit runter. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass wir in ländlichen Gegenden, da wo auch dünne Besiedlung da ist, nur sehr, sehr langsam oder gar keinen Internetanschluss haben. Das also ich bin kann man jetzt per Funk allerdings überbrücken, denn bei Funk haben wir eigentlich eine größere Reichweite als mit dem Kabel. Das ist doch richtig so.
Ja, der Vorteil von dem Frequenzbereich 800 MHz liegt natürlich darin, dass die Dämpfung kleiner ist als bei höheren Frequenzen und dass damit potenziell deutlich größere Zellgrößen erreicht werden können. Das heißt, wir können mit einer großen LTE-Zelle bei 800 MHz einen sehr großen ländlichen Raum überstreichen, wobei große Zellen durchaus einen Radius von 15 Kilometer beinhalten.
Das ist ganz erstaunlich. Nochmal ganz kurz dazu, dieser Frequenzbereich 800 MHz, Sie sagten, der ist frei geworden durch das Abschalten der analogen Fernsehsender. Dadurch, dass wir nun bundesweit umgestellt sind, das heißt, die letzten sind, glaube ich, jetzt irgendwo in Bayern da, im Garmischer Raum, die jetzt umgestellt werden auf dieses sogenannte Überall-Fernsehen, das DVB-T, da hat man eine höhere Möglichkeit, in einem kleineren Frequenzbereich die Fernsehkanäle zu übertragen und deswegen hat man diesen oberen Bereich weggenommen. Aber nicht vollständig. Es ist ja auch noch ein Bereich dabei, der im Moment noch zum Beispiel von Journalisten verwendet wird und von drahtlosen Mikrofonen von Fernsehanstalten. Wann wird denn der frei sein?
Von den kritischen Kanälen haben wir hauptsächlich den Kanal 60, der bei 790 MHz liegt. Der Kanal ist ziemlich dicht an dem frei werdenden Band im 800 MHz-Bereich und als eine der Lösungen wird da in Guardband eingesetzt, wobei im Moment noch Diskussionen laufen, wie weit mit Filtersteilheiten tatsächlich diese Trennung erreicht werden kann. Ich denke, da ist schon noch etwas an Untersuchungsaufwand nötig, um die richtigen technischen Parameter einzustellen.
Gut, wenn wir es also jetzt schaffen mit dieser digitalen Dividende, mit den freigewordenen Bereichen, tatsächlich Funkzellen mit einem 15 Kilometer Radius aufzubauen, so dass wir also dann auch Gebiete, die bisher kaum angeschlossen waren oder gar nicht angeschlossen waren, erreichen, dann sind wir doch am Ende des Ziels. Oder gibt es da noch weitere Wünsche?
Es gibt natürlich weitere Wünsche in verschiedenen Richtungen. Vielleicht ein wichtiger Punkt bei der digitalen Dividende ist natürlich auch, dass die Basisstationen dann entsprechend mit hoher Bandbreite angefahren werden. Das heißt, auch mit dieser neuen Funktechnik, die viele positive Eigenschaften hat, wird man nach wie vor eine Situation haben, dass zunächst mal ein Invest von dem Betreiber nötig sein wird und dass der Business Case, wie man so schön sagt, sich so direkt nicht rechnen wird. Es wird auch der politische Wille des Regulators da sein, zunächst mal bei dieser Frequenz die Operator anzuhalten, zunächst die wirklich dünn besiedelten Gebiete zu versorgen, bevor sie dann in mehr dichter besiedelten Gebiete umsteigen können, wo dann einfach sich das Businessmodell deutlich besser rechnet.
Werden eigentlich die 800 Megahertz Frequenzen, werden die eigentlich als Broadcast gesendet? Oder ist das, muss ich da auch, um interaktiv zu werden, muss ich selbst zurückfunken können, ne?
Ja, also auf jeden Fall, Interaktivität wird hier benötigt. Sie brauchen Informationen in beide Richtungen. Zunächst ist eine Anbindung über Zellularfunk, was aha, ja zunächst ja mal eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung darstellt. Ja. Aber in dem nächsten LTE-Release ist dieser Broadcast-Modus eingebaut, EMBMS heißt der Dienst. Und damit ist dann natürlich auch möglich, in einem Broadcast-Modus mehrere Teilnehmer ja mit der gleichen Information zu verbrauchen. Ja,
jetzt sind aber diese 800 Megahertz nicht der einzige Bereich. Es gibt bei 2,6 Gigahertz, also 2600 Megahertz, einen weiteren Bereich, auf dem auch LTE-Aktivitäten geplant sind.
Ja, diese 2,6 Gigahertz sind insofern ein sehr attraktiver Bereich. Jetzt nicht so sehr von der Wellenausbreitung, aber das Spektrum in diesem Bereich reicht aus, um den Betreibern eine große Bandbreite zur Verfügung zu stellen. Das heißt, im 2,6 Gigahertz Spektrum haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Operator über 20 Megahertz Spektrum verfügt und damit natürlich die vollen Vorteile von LTE ausspielen kann, nämlich eine Gesamtkapazität in der Zelle von weit über 150 Megabit zu erreichen, was heute ja auch Traumwerte für WLAN-Zugänge sind.
Also ich habe jetzt letztens gelesen, dass die Bell Labs, also die Bell Laboratorien in den USA es wohl eben geschafft haben, 220 Megabit pro Sekunde schon in diesen 2,6 Gigahertz Bereich zu erreichen und dass man wohl denkt, dass es noch gar nicht so das Ende der Fahnenstange ist. Also da hätten wir eine Möglichkeit, im kleineren Bereich, denn diese Zellen werden ja dann wohl wesentlich kleiner sein, eine hohe Bandbreite zur Verfügung zu stellen. Aber das stellt doch wieder ein Infrastrukturproblem dar, denn auch diese kleinen Zellen müssen doch versorgt werden. Wie werden die denn angebunden?
Absolut. Die Anbindung bei solchen Datenraten kann nicht mit kommerziellen, jetzt vorhandenen 2-Megabit-Leitungen erfolgen. Wenn Sie 200 Megabit in einer Zelle unterbringen wollen, ist der übliche Anschluss Gigabit Ethernet. Das heißt, für LTE wird auf jeden Fall das Ausrollen eines IP-Netzes notwendig sein. Oder andersrum gesprochen, die Fähigkeit von LTE basiert im Wesentlichen auf der sogenannten flachen IP-Struktur, in dem die Basisstation direkt ans Internet, im Allgemeinen über Gigabit Ethernet-Leitungen angebunden werden.
Für wie viel Teilnehmer werden denn diese Zellen eigentlich geplant, sowohl im 800 MHz wie auch im 2600 MHz Bereich? Denn davon hängt es ja ab, wie viel Bandbreite für den einzelnen Teilnehmer übrig bleibt.
Ja, in LTE-Systemen können mehrere hundert Teilnehmer in einer Zelle verwaltet und bedient werden, wobei natürlich die Statistik ganz klar sagt, dass nicht alle Teilnehmer gleichzeitig aktiv sind. Und ein sehr großer Vorteil von LTE liegt in der Kombination, dass ich einerseits eine sehr große Bandbreite zur Verfügung stelle in der Zelle, aber auch sehr kleine Latenzzeiten habe. Das heißt, ich kann auf Anforderungen sehr schnell einzelne Nutzer mit sehr hohen Bandbreiten bedienen, auch wenn die Durchschnittsbandbreite für einen Nutzer nicht ganz so hoch sein wird.
Die Latenzzeit geht runter bis 18 Millisekunden, habe ich gelesen. Können Sie das bestätigen?
Ja, von der Standardisierung her wird gefordert, dass wir in eine Richtung 10 Millisekunden, im Bereich 10 Millisekunden bleiben. Das heißt, wenn Sie ins System rein und wieder rausgehen, sind es dann ungefähr die 20 Millisekunden, die Sie genannt haben. Und in der Tat ist so, dass das in tatsächlich jetzt aufgebauten Feldversuchssystemen Latenzzeiten unter 20 Millisekunden Bestwerte liegen, im Bereich von 16 bis 18 Millisekunden gefunden wurden. Und damit können auch völlig neuartige Anwendungen damit gefahren werden, wie zum Beispiel interaktive Reaktionsspiele, die extrem schnelle Reaktionszeiten erfordern.
Jetzt diese Versuche, von denen Sie gesprochen haben, wo finden die im Moment statt? Kann man daran teilnehmen?
Ja, wir haben in Stuttgart ein Ende-zu-Ende-Testlabor aufgebaut, wo wir alle neuen Technologien ausprobieren. Das sind also die Frequenzbänder, die wir vordiskutiert haben, Vorbereitung für digitale Dividende 800 MHz, 2,6 GHz. Wir haben auch Frequenzen dazwischen ausprobiert, 2,1 MHz. Das sind sowohl Labortests, wo wir die Funktionalität der Einzelkomponenten prüfen, als auch Funktests. Wir haben hier Testlizenzen für unser Campusgelände in Stuttgart, wo wir dann auch in realen Betrieb ausprobieren können, mit Testfahrzeugen um das Porsche-Gelände, um das Porsche-Museum rumfahren und dann tatsächlich nachweisen können, dass wir auch bei Handover in absolut ruckelfreies Video haben in HD-Qualität. Das heißt, diese positiven Punkte von LTE können wir tatsächlich auch im praktischen Betrieb nachweisen.
Ja, was es heißt, ein schnelles Internet zu haben, das habe ich erlebt persönlich. Ich habe angefangen mit 16 Megabit bei Arcor und dann habe ich parallel dazu gesehen, dass in der Straße immer mehr Autos stehen und dass da immer mehr Souterrains mit Büros bepflastert werden und meine Bandbreite ging nach unten. Dann hat man mich auf 6 Megabit zurückgesetzt und irgendwann nach einem Vierteljahr waren es 2 Megabit und als ich selbst gemessen habe, letztens waren es 600 Kilobit. Mitten in Köln und das kann überall passieren, wenn zu viele Leute da gleichzeitig teilnehmen. Man hat mich dann entlassen aus dem Vertrag und ich bin jetzt bei Unity Media und habe wieder meine 20 Megabit und bin also ganz froh, dass ich jetzt wieder ein Video sehen kann. Das ist schon nötig, dass man da weiterdenkt, wie es weitergehen soll.
Ja, und vor allen Dingen, ich finde es eine gute Sache, dass es nun politisch erklärter Wille geworden ist, dass man auch die weißen Flecken versorgt und dass wir die technischen Möglichkeiten haben. Und das, was Sie uns da vorgetragen haben, Herr Dr. Zielinski, ich denke, das macht all denen Hoffnung, die im Moment schmalbandig oder gar nicht angebunden sind. Wann sind wir alle dran? Wann werden wir alle versorgt sein?
Long-Term Evolution.
Ja, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Versorgung aller ist natürlich die Frequenzauktion, die wir alle jetzt für das zweite Quartal im nächsten Jahr erwarten. Und ich denke, nach der Frequenzauktion, wo alle Frequenzen betroffen sind von 800 bis 2,6 Gigahertz aufwärts, danach, denke ich, wird der Rollout beginnen und wir als Firma stellen uns auf, dass wir jetzt die ersten Feldversuche machen, damit die Technik ausgereift ist und wir sind bereit für den Rollout mitten nächsten Jahres.
Ja, vielen Dank. Sie werden das wieder 100 Milliarden Euro diesmal für die Frequenzen.
Nein, es wird nicht
ein bisschen weniger werden.
Nicht so viel werden. Ja. Vielen Dank für diese Informationen und schönen Tag wünsche ich Ihnen.
Ja, okay. Ja, vielen Dank. Wiederhören.
Wiederhören. Also wenn man so ein bisschen da reinhört, was wir eben da so erzählt haben, wenn du so lange auf Internet warten müsstest wie die Leute auf dem Land, was würdest du denn da sagen? Also ich meine, du wohnst auf dem Land, aber auf einem besser ausgestatteten Land.
Das, was ich ja sagen würde, möchte ich hier nicht sagen.
Das ist doch schlimm, ne?
Ja.
Sowas. Das finde ich auch nicht gerecht, sowas. Also da muss was passieren. Und das, aus dem L-Term, aus dem Long-Term müssen Short-Time-Evolution.
Gut, also die Politik hat das ja erkannt und hier erstaunlicherweise reagiert, denn es geht ja nicht nur darum, dass die Privatleute irgendwie einen Internetzugang haben, sondern auch die Gewerbetreibenden.
Ja,
denn das ist ein Wirtschaftsfaktor geworden. Und wenn ich irgendwo ein Unternehmen habe und bin im flachen Land, weil ich in der Stadt das gar nicht mehr bezahlen könnte an Grundstück und an Gebäude, dann habe ich dort einen großen Nachteil, wenn ich kein Internet habe. Ein Unternehmen ohne Internet kann gar nicht mehr funktionieren.
Genau.
Und das einfach über eine Telefonleitung oder zwei ISDN-Kanäle, das geht ja nun auch nicht.
Es gibt schon Unternehmen, die haben ihre Internetbüros in Städte gesetzt, da wo sie Connection haben, weil auf dem Land passiert eben nichts mit ISDN.
Ja.
Und das ist schon ein wirtschaftlicher Faktor heutzutage.
Es ist ganz, ganz wichtig. Es gibt natürlich auch noch Satellitenverbindungen, aber da haben wir einige andere Probleme und der Rückweg, der geht dann über Telefon und das sind alles kranke Lösungen. Lösungen, die besser sind als gar nichts, aber das... Und
dann gibt es noch diese Lösungen hier mit dem Stick, aber auch nicht auf dem Lande. Das ist ja das Perverse. Wenn man sagen würde, also wenn das nicht klappt, dann nehme ich so einen Stick, so einen 3G-Stick. Aber das klappt ja auch nicht, da kommt ja nichts an.
Da hast du auch kein UMTS.
Nee, also, Edge. So, das war's für heute.
Edge,
den Finger nach oben.
Nein, also wir haben ja Zukunft bekommen. Wir tun wirklich den Daumen nach oben.
Ja, okay, und sagen, EBÜB.
Ja, immer ein Bit übrig behalten.
Und zickezacke, zickezacke.
Und tschüss.
Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.